Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Milch und Kultur. Heute zu Gast ist Nora Markhardt. Sie ist Professorin in Münster. Sie hat einen Lehrstuhl für öffentliches Recht und internationalen Menschenrechtsschutz. Sehr schön, dass du da bist. Herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Wir werden heute über ein Buch sprechen, das heißt You Are Not Alone, das Nora Markhardt mit Ronen Steinke geschrieben hat. Aber es geht los, wie immer, mit einer Folge. Kurze Frage, kurze Antwort. Da musst du entweder Sätze beenden oder Fragen kurz beantworten. Es geht los. Das letzte Mal am Strand war ich.
Wann war ich das letzte Mal am Strand? Vor viel zu langer Zeit.
Recht zu brechen ist.
Oh, ich weiß, wann ich am Strand war. Ich an der Flensburger Förde bei einer Freundin zu Besuch. Es war ganz toll und ich habe die Füße ins Wasser gehalten. Und das war sogar dieses Jahr, habe ich vergessen.
Ah ja, sehr gut. Recht zu brechen ist.
Widersprüchlich.
Das Erasmus-Jahr in Frankreich war für mich.
Das erste Mal ausziehen und ganz richtig groß sein. Adulting heißt es, glaube ich, heute. Und ich bin allein durch die Stadt gelaufen. Es war super toll. Ich war ganz erwachsen plötzlich.
Dieses Musikinstrument spiele ich.
Klavier, allerdings passiv. Ich tue es nicht.
Was? Das heißt, du hast es mal gelernt. Und da, ja, okay. Aber du spielst gar nicht mehr oder ab und zu?
Nee, ich habe es leider verkauft, weil ich keinen Platz mehr habe. Und hoffe immer, dass irgendwann mal der Moment kommt, wo ich wieder Klavier spielen werde.
Rechtsfreie Räume sind?
Leider Realität.
Dieses Konzert habe ich zuletzt besucht.
Oh, zuletzt weiß ich nicht mehr. Ich habe, das woran ich mich am dollsten erinnere, war Marcus Miller im Blue Note in New York. Das war sehr, sehr cool. Aber das ist jetzt schon ein Jahr her.
Gibt's eins, auf das du bald gehen möchtest?
Nee, ich habe gerade keins geplant.
Milch ist für mich.
Guten Morgen, Nahrungsmittel und Getränk.
Das Schönste an Münster ist?
Dass man überall mit dem Fahrrad hinfahren kann.
Das Schlimmste an Münster ist?
Dass es so grau ist.
Wenn ich nicht Juraprofessorin wäre, was wäre eine Alternative? Was könntest du dir vorstellen?
Dann wäre ich ganz vielleicht Theaterschauspielerin geworden, aber ich habe mich nur einmal beworben bei der Ernst-Busch-Schule, war total schlecht vorbereitet und bin dann gesenkten Hauptes wieder abgezogen. Aber eigentlich ist es the job that got away, das hätte ich eigentlich mal machen wollen.
Ich habe dich ganz kurz vorgestellt, nur vielleicht kannst du dich noch mal kurz vorstellen. Wer bist du und was machst du?
Wer bin ich und was mache ich? Ja, ich bin Juristin, ich habe aber auch ein bisschen Politikwissenschaft studiert und mich interessiert eigentlich das Recht auch immer so in seinen gesellschaftlichen Zusammenhängen. Das heißt, ich habe im Studium auch ganz viel so Theorie-Lesekreise gemacht und bin jetzt vielleicht deswegen auf eine bestimmte Weise jetzt nicht die ganz typische Juristin. Ich habe viel Zeit im Ausland verbracht. Du hast das ja in Paris angesprochen. Da habe ich so im dritten Semester oder sowas bin ich da hingegangen, weiß ich nicht mehr. Und habe da Erasmus gemacht. Aber ich war dann für einen Master auch nochmal in London. Und ich habe jetzt ein paar Mal Zeit in den USA auch verbracht. Und bin total gerne in New York. Und spreche auch viel Englisch deswegen. Und ich bin super gerne Professorin. Und finde ganz toll daran, dass es so ein Mix aus ganz unterschiedlichen Sachen ist, die man macht. Also alleine im Büro sitzen und irgendwas schreiben, mit ganz vielen Leuten Projekte machen, im Hörsaal stehen, mit Studis Sachen erarbeiten und so weiter und so fort. Also ein ganz abwechslungsreicher Beruf und es ist einer, der einem sehr viel Freiheit lässt. Und das mache ich unter anderem oder nutze ich unter anderem dafür, dass ich auch so ehrenamtliche Engagements mache und eines, was mir sehr wichtig ist, ist die Gesellschaft für Freiheitsrechte. Das ist eine NGO, die macht strategische Prozessführung für die Grund- und Menschenrechte. Und die gewinnt ständig Verfassungsbeschwerden, was nicht so richtig mein Verdienst ist, sondern was der Verdienst der tollen Leute im Team ist, die im Legal-Team arbeiten und da wahnsinnig gute Arbeit machen. Und ich darf da als Vorstandsmitglied was zu sagen und ansonsten toll finden, was die machen.
Jetzt interessiert mich so ein bisschen der Weg zum Jurastudium. Ich meine, landläufig hat Jura ja auch vielleicht einen Ruf von eher einem trockenen Thema, vielleicht auch tendenziell langweilig. Wie hast du deine Begeisterung oder hat sich bei dir die Begeisterung für das Thema Jura? Du hast jetzt auch gerade gesagt, du bist vielleicht nicht die, oder vielleicht auch eine besondere Juristin. Wie ist das bei dir gekommen? War das direkt da beim Studium oder war das erstmal, okay, ich studiere das, könnte was Gutes sein und dann suche ich mir die Nischen, die mir gefallen und dadurch hat sich so eine Begeisterung, du hast jetzt auch Theorie.
Ja, es war tatsächlich
Theorie
so und ich probiere das mal aus. Ja, also ich hatte auch überlegt, Literatur zu studieren. Also als ich dann so gesagt habe, okay, nee, Theater, also da müsste man völlig anders rangehen, das das bringe ich jetzt irgendwie nicht. Habe ich überlegt, Literatur, Politik habe ich auch überlegt und Jura war eigentlich eher so ein Tipp nach dem Motto, das könnte was sein, guckst dir doch einfach mal an. Und dann habe ich mich für Politik und Jura beworben und habe mich dann am Ende für Jura eingeschrieben, weil ich dachte, das gucke ich mir mal an und Politik studiere ich so ein bisschen nebenher und vielleicht mache ich ein Doppelstudium, vielleicht wechsle ich. Und dann bin ich bei Jura irgendwie dabei geblieben, weil ich gemerkt habe, das ruft so Sachen auf, die kann ich. Das, was mich daran interessiert, ist, dass das so, und deswegen bin ich auch eigentlich reingegangen, dass das Recht ganz viel reguliert, was politisch wichtig ist. Und dass das so eine Art von, ja, wenn man so, also jetzt ein bisschen überkandidelt, aber so eine Herrschaftstechnik quasi ist, wenn man sich damit auskennt, hat man einfach ein ganz bestimmtes Grundlagenwissen. Wenn einem das fehlt, dann stochert man da immer so ein bisschen im Nebel. Und als Juristin hat man einfach die Tools, um an bestimmten Stellen anzusetzen. Und da würde ich auch sagen, das hat sich echt bewahrheitet. Und ich bin dann deswegen dabei geblieben, aber ich habe mir eben auch ganz viel immer neben dem Jurastudium gesucht. Also ich habe, ja, ich meinte ja schon, ich habe dann so Lesekreise, Theorielesekreise gehabt, dann habe ich das Kapital gelesen oder weiß ich nicht, irgendwelche Texte zur Wissenschaftskritik und habe Veranstaltungen organisiert und habe Seminare zu Antisemitismus gemacht oder. Also so eine Sachen habe ich dann gemacht. Das heißt, das Jurastudium so ganz alleine, das wäre mir schon, glaube ich, echt nicht genug gewesen. Aber so mit dem, was man so sonst noch machen kann, das mache ich ja jetzt mit der Professur im Grunde auch, dann, das ist eigentlich die perfekte Kombination, finde ich.
Jetzt gibt es ja vielleicht, also ich kenne es also ein bisschen aus dem Studium, wenn man jetzt nur zu den Veranstaltungen gegangen wäre und da waren bestimmt auch tolle Veranstaltungen dabei, aber was einen dann vielleicht dabei bleiben lässt, ist auch ein Autor, den man liest oder eine Dozentin, die sich für irgendeinen Autoren begeistert. Gab es sowas bei dir? Du hast jetzt gerade gesagt, du hast dich auch ein bisschen umgeguckt, andere Sachen gelesen, Sachen organisiert. Was waren denn da Punkte, die dich... Wirkt ja so, dass du eine große Leidenschaft dafür hast mittlerweile, was dich dazu gebracht hat, dass du die hast eigentlich.
Ja, also das, beim Jurastudium ist jetzt, also das, da will ich jetzt auch nicht schönreden, da ist schon auch viel Schwarzbrot dabei. Das habe ich irgendwie so abgesessen, das habe ich einfach gemacht und das fand ich jetzt auch nicht, also ja, ist mir nicht so schwer gefallen, das ist natürlich das Gute. Ich hatte einen Prof, der war wirklich toll. Ich hatte nur Männer im Studium. Ich hatte einen Prof, der war toll, Uwe Wesel, der ist jetzt vor kurzem gestorben. Und der hat römisches Recht unterrichtet. Da bin ich hingegangen und der hat Rechtsgeschichte der Bundesrepublik unterrichtet und hat immer so Stories erzählt aus der Bundesrepublik so der 70er Jahre, als er mit seinem Kumpel Otto Schily in den Raff-Prozessen gesessen hat und so weiter. Also das fand ich extrem interessant. Und der hat auch tolle Bücher geschrieben über Jura. Eins heißt Fast alles, was Recht ist. Und eine Geschichte des Rechts hat er auch geschrieben und die habe ich alle gelesen und auch er hat was über den DDR-Prozess, den Honecker-Prozess geschrieben und das Bundesverfassungsgericht und so weiter und das waren so Bücher zum Anfassen irgendwie in so eine, der hat Geschichten erzählt über Jura und der hat so quasi den Vorhang beiseite gezogen und so dahinter geguckt, wie das Ganze funktioniert und das hat mir total Spaß gemacht. Und ich würde jetzt so im Rückblick sagen, das hat auch eine Auswirkung darauf gehabt, dass ich das Gefühl hatte, so da ist was, das interessiert mich. Das sind jetzt nicht nur diese komischen technischen Sachen, die man in der Vorlesung liest, wenn die nicht gut gemacht ist, sondern es gibt auch Leute, die anders über Jura sprechen können und das will ich auch.
Jetzt gibt es vielleicht junge Studenten, die überlegen, was studieren sie, und überlegen vielleicht auch Jura zu studieren. Es klingt jetzt so ein bisschen nach, es ist viel, viel Arbeit, aber es kann auch richtig was Großartiges sein. Was würdest du den Leuten empfehlen, die zögern, Jura zu studieren, weil sie sagen, es ist vielleicht zu viel Arbeit oder zu trocken?
Ich würde Ihnen natürlich sofort Karl Valentin entgegenhalten. Kunst ist schön, macht aber viel Arbeit. Das gilt natürlich für Jura auch. Nee, das, also so das ist schon so. Das ist ein Studium, das einfach dadurch, dass es mit einem Staatsexamen endet, ist es extrem stark vorstrukturiert. Man hat jetzt, also man hat natürlich so Wahlmöglichkeiten, aber durch dieses Staatsexamen müssen alle durch und das ist auch einfach sau anstrengend und das sollte auch reformiert werden. Und das schreckt auch dann irgendwann viele ab. Aber ich würde schon sagen, es ist ein Studium, in dem man sich mit allen Sachen, die einen so gesellschaftlich interessieren, eigentlich potenziell beschäftigen kann. Und was einem, glaube ich, so viele berufliche Möglichkeiten eröffnet wie sonst nichts, was man so studiert, weil man wirklich, man kann an, weiß ich nicht, an den europäischen Außengrenzen mit einer NGO Leute beraten. Man kann in Berlin im Finanzministerium sitzen und große Entscheidungen treffen. Man kann selbstständige Anwältin Feld-, Wald- und Wiesensachen sein oder Richterin oder man kann bei einem Unternehmen arbeiten. Man kann alles machen. Man kann wirklich alles machen. Und das ist also so, das sagt man immer, aber das stimmt wirklich, finde ich. Das ist eine Möglichkeit, sich zu qualifizieren für irre viele Sachen. Es ist auch gerade, also für Leute, sage ich mal, die jetzt von zu Hause nicht unbedingt so viel Kohle mitbringen. Es ist natürlich auch einfach eine Bank, was die Berufsaussichten angeht, wenn das Examen jetzt nicht total grottig ist, jedenfalls. Man kann im öffentlichen Dienst arbeiten. Das ist auch nicht zu verachten, sage ich jetzt mal so als Angehörige des öffentlichen Dienstes. Und ja, und ich glaube, man muss vor allem eine Art finden, es zu studieren, wo man das, was daran Spaß macht, dem irgendwie viel Raum einräumen kann. Und ich glaube, da muss man das, manchmal hat man Glück und es gibt irgendwie tolle Angebote und manchmal muss man die sich selber machen. Und das sehe ich bei meinen Studis halt auch, dass die hier in Münster, also die kommen jetzt auch mal zu Sachen, die ich organisiere, klar, aber die machen sich auch selber Sachen. Also die haben zum Beispiel eine Sommerakademie feministische Rechtswissenschaft organisiert, die für Studis so ganz so Grundlagenwissen macht und da Theorie so Workshop-mäßig quasi sich erschließt und dann aber auch PraktikerInnen reinbringt und mit denen zu diskutieren, wie man so in Handlungsoptionen reinkommt. Das findet jetzt seitdem jedes Jahr statt und wandert von Stadt zu Stadt. Es findet also sich immer so ein Team, was das dann organisiert. Es gibt jetzt so eine immer wechselnde auch Gruppe von Studis, die hier in Münster eine Ringvorlesung organisiert. Die heißt inzwischen Recht kritisch denken. Die fing an als Recht feministisch denken und die dann einfach so Leute einladen zu Themen, die sie interessieren und die kommen dann bei mir vorbei und sagen, ja, wir haben hier so ein paar Ideen. Dann sprechen wir das durch. Und das finde ich ein super Zugang zu diesem Studium, dass man sich einfach das Curriculum, was man sich wünscht, auch organisiert, wenn es nicht da ist. Und nicht einfach vertrocknet oder weggeht. Und dass dieses einfach machen, das ist, glaube ich, eh was, was in dem verschulten Studium, das viele heute erleben, so ein bisschen verloren gegangen ist und wo ich mich immer total freue, wenn Leute das einfach trotzdem sich nehmen.
Ist der Anteil von Frauen im Jurastudium größer geworden in der letzten Zeit? Du hast gesagt,
Bestimmt auf
damals.
über 50%, so
Ja,
55
ja.
Prozent oder so.
Und du hast gesagt, damals hast du nur mit Männern studiert. Du warst die einzige.
Ach so, unter den Profs ist der Anteil noch nicht so hoch.
Okay, unter Profs
Gar nicht,
meinst
da
du,
sind wir,
sorry.
glaube ich, vielleicht so bei 25% oder so. Da waren wir bei 19%, glaube ich, so als ich Juniorprofessorin wurde. Das ist jetzt ein bisschen höher geworden. Das liegt auch daran, dass bei den Juniorprofessuren ungefähr so 40% Frauen berufen werden, war so meine letzte Info. Aber wir haben natürlich noch unheimlich viele Professuren, die irgendwann mal besetzt worden sind mit Männern und die sind halt noch im System sozusagen. Also die jetzt mit der Hochschulerweiterung 60er Jahre sind natürlich unheimlich viele Professuren geschaffen worden. Und da kommt jetzt aber auch so eine Pensionierungswelle quasi. Und gleichzeitig ist es aber jetzt schon auch so, dass nicht, dass ich glaube ich jetzt nicht bei den Neueinstellungen von ProfessorInnen jenseits der Juniorprofessuren jetzt nicht unbedingt eine 50-50-Quote habe. Schon weil in dem Qualifikationstrack Habilitation, also man muss ja promoviert sein und dann noch habilitiert sein, um Professorin zu werden oder eine Juniorprofessur haben oder inzwischen so gleichwertige Leistungen, dass das so eine sogenannte Leaky Pipeline ist. Also es studieren mehr Frauen als Männer Jura, es promovieren relativ viele Frauen auch, also es ist auch ungefähr gleich wie so Studienabgängerinnen. Und dann aber bei den weiteren Qualifikationsstufen sinkt der Frauenanteil immer stärker. Und das hat unheimlich viel damit zu tun, das, mit dem Thema Vereinbarkeit, Planbarkeit, und so. Also das sind auch strukturelle Fragen, die da dahinter stehen. Aber ja, das hat sich auf jeden Fall, glaube ich, schon verändert. Und es hat sich auch hier in Münster, glaube ich, verändert. Ich war im öffentlichen Recht eine Zeit lang die einzige Kollegin. Nachdem auch eine Frau weggegangen ist, jetzt ist wieder eine Frau nachgekommen, in anderen Fachbereichen sind, also in anderen Fächern. sind jetzt noch mal einige auch jüngere Frauen nachgekommen. Und ich glaube, die Studierenden, die jetzt heute so das Grundstudium machen, für die ist das viel normaler, dass sie immer auch Frauen in der Lehre haben. Aber das war, ich habe das, mir ist das damals überhaupt nicht aufgefallen, irrerweise. Also ich fand es nicht strange. Ich habe das als Normalität einfach so hingenommen und habe mein Ding gemacht. Aber ich weiß auch noch, dass ich an die FU, habe an der FU Berlin studiert. Und ich bin da hingegangen und hatte so geguckt, wer ist denn da so? Und da war Jutta Limbach als Professorin und die war am Bundesverfassungsgericht. Und dann dachte ich so, boah, cool. Aber die habe ich kein einziges Mal gesehen, leider in der ganzen Zeit. Die hat gar nicht unterrichtet. Also nur die Dudes waren da.
Okay. Du hast gerade gesagt, man müsste was reformieren bei der Ausbildung, vielleicht auch mit Staatsexamen. Was würdest du reformieren? Was stört dich?
Also es gibt eine ganze Reihe von Sachen, wo man anpacken kann. Das eine ist, das Jurastudium ist praktisch, also besteht so aus zwei Phasen. Das eine ist die Uni selber und dann das erste Staatsexamen und dann gibt es das Referendariat und das zweite Staatsexamen. Das Referendariat ist dann eben keine wissenschaftliche, sondern eine praktische Ausbildung. Da macht man so Stationen bei unterschiedlichen, also bei der Verwaltung, beim Gericht, bei der Staatsanwaltschaft und so weiter. Und das dauert insgesamt 2 Jahre nochmal. Das ist, finde ich, wahnsinnig lang. Und es ist auch eigentlich wirklich blöd, dass diese Praxiserfahrung so krass getrennt ist vom Jurastudium. Also, dass man so wenig über die Praxis erfährt, eigentlich nur so ein Praktikum, so ein Studienpraktikum, halt ein paar Wochen bei einer Kanzlei oder sowas, da kriegt man natürlich nicht so viel mit. Und dass man so, ja, da irgendwie, also eigentlich ist es eine praxisorientierte Ausbildung, weil das Staatsexamen orientiert sich an dem, was man später dann als Richter oder Richterin theoretisch machen würde. So darauf ist die ganze Prüfungsform ausgerichtet, dass man so Klausuren schreibt in so einem Gutachtenstil. Das ist, wo man so sagt, einerseits, andererseits, und dann kommt man so zu einem Entscheidungsvorschlag quasi. Aber dass man gleichzeitig von dieser Praxis ja gar nichts mitkriegt im Studium. Und da gab es auch mal Ansätze, zum Beispiel so eine integrierte Jura-Ausbildung, zum Beispiel in Hamburg, so eine einstufige Ausbildung, wo die Praxis im Studium schon mitlief. Und eine Art, wie wir das jetzt so ein bisschen kompensiert haben, sind Law Clinics. Also, dass man versucht, so eine Praxis ins Studium reinzuholen über klinische Ausbildung. Und das sind Projekte, das sind auch viel auf studentische Initiative entstanden tatsächlich, wo die Studis quasi als Teil ihrer Ausbildung praktisch tätig sind und darüber was lernen. Und das ist vor allem, macht man das in, oder wird das häufig gemacht, jedenfalls in Bereichen, in denen es einen Mangel an qualifizierter Rechtsberatung gibt, die unentgeltlich ist. Und wo es dadurch so ein bisschen Probleme mit dem Zugang zum Recht gibt. Also so, manche machen Verbraucherschutz und ganz viele Refugee Law Clinics haben sich gegründet, so in den Jahren 2014 fortfolgende. Es gibt jetzt eine neue Feminist Law Clinic, die sich mit zum Beispiel dem Thema Gewalt auseinandersetzen will. Und also so eine Clinics gibt es in verschiedenen Arten und manchmal sind es Vereine, die Studis gegründet haben, die sich irgendwie selbst organisieren. Manchmal sind es welche, die so richtig integriert sind in die Fakultät und auch Teil des Lehrprogramms, wo man Scheine machen kann. Und in Hamburg habe ich so ein Projekt mitgegründet, weil Studierende auf mich zugekommen sind, damals, als ich da Juniorprofessorin geworden bin, und gesagt haben, wir wollen gerne so eine Klinik gründen. Die anderen machen das auch, wir wollen das auch, sie müssen uns jetzt mal hier unterstützen. Und dann habe ich gesagt, ja, nur wenn sie das eigentlich selber machen und wir brauchen Geld und so. Und das haben sie dann aber auch alles organisiert. Und die Klinik habe ich dann auch geleitet und die berät bis heute Asylsuchende in verschiedenen Standorten in Hamburg und für die Studierenden ist es so ein bis anderthalb Jahre Erfahrung, wo sie eben wirklich sorgfältig ausgebildet werden und dann an diesen unterschiedlichen Standorten wirklich eigenständige Rechtsberatung in Teams machen, wo sie aber auch regelmäßig dann zu Supervision mit einem Anwalt, einer Anwältin gehen. Wenn sie merken, so eine Konstellation hatten wir noch nicht, das muss ich jetzt erstmal nachgucken, dann sagen sie den Leuten, sie sollen wiederkommen und recherchieren das. Und so weiter. Also es ist natürlich super wichtig, gerade beim Bereich Asylrecht, dass es da echt eine gute Qualitätskontrolle gibt. Aber das ist ein tolles Projekt und ich glaube, es ist für die Studis wirklich auch wichtig zu erfahren, wie das Recht funktioniert und wann es aber auch mal nicht funktioniert und wann es auch ungerecht ist und wann es die Leute auch mal im Stich lässt und man das Gefühl hat, es kann doch nicht sein, dass ich dieser Familie jetzt nicht helfen kann hier in diesem Bereich. Wieso ist das Recht so? Es ist dann vielleicht auch ein Anlass, sich auch noch mal kritisch mit dem Recht auseinanderzusetzen, also eben nicht nur zu sagen, wie ist es jetzt, wie ist die Rechtslage, wie Juristinnen immer so gerne fragen, sondern auch, warum ist das Recht so und könnte es nicht auch anders sein? Und welche Vorannahmen, welche Grundeinstellungen, gesellschaftlichen Machtverhältnisse stehen dahinter? Das, glaube ich, ist so das Potenzial oder vielleicht auch das wissenschaftliche Potenzial quasi der Einbeziehung der Praxis für die, die jetzt so finden, ist halt Studium ist natürlich Wissenschaft und nicht Praxis. Aber ja, das Examen ist eben auch furchtbar. Also, dass wir so ein extrem wichtiges Examen am Ende haben, wo es dann auch so doll auf die Note ankommt, also wo wirklich so die Punktzahl dann über die beruflichen Chancen sehr stark mitentscheidet. Das setzt Leute wahnsinnig unter Druck und ist auch so komprimiert. In 2 Wochen schreibt man dann 7, 5-stündige Klausuren und über alles im ganzen Jurastudium. Und das ist einfach die Pest. Also wirklich, das braucht kein Mensch, dass man das so ausgestaltet. Und das kann man auch anders machen. Da gibt es auch viele Vorschläge. Aber alle JuristInnen, die da mal durchgegangen sind, sagen, mir hat es auch nicht geschadet. Und das ist die hohe Qualität unseres Examens. Und das sollte man nicht leichtfertig aufgeben und so. Das ist vielleicht so ein bisschen Stockholm-Syndrom, was sich da äußert.
Aber wenn man es ganz an den Anfang des Studiums stellen würde, solche, sag ich mal, außer universitären Kontexte, in denen auch ja Studenten Selbstwirksamkeit erfahren und gleichzeitig wahrscheinlich auch einen Zugang zu kritischem Denken, ist der Zeitpunkt auch da wichtig, weil sich danach dann auch irgendwie in dem Jurastudium, das muss ja gar nicht kürzer sein, dann oder zwingt, dass sich ein anderer Zugang zu dem, was man dann eigentlich in Büchern liest, ergibt.
Ich glaube schon, dass das auch gut ist, wenn das relativ früh ist. Die Leute müssen ein bisschen was können. Also du kannst es nicht mit den Leuten im ersten Semester machen, sonst können die halt kaum was machen. Dann sind die halt auch wie Praktis da einfach nur unterwegs. Aber ich glaube auch, dass es schon gut ist, wenn die das relativ früh mitkriegen und auch erfahren, wie gut, also wie sie sich Dinge erarbeiten können. Weil zum Beispiel zum Migrationsrecht gibt es typischerweise keine Vorlesung. Das ist nämlich kein Examensstoff nach dem Justizausbildungsgesetz. Und ja, und ich glaube schon, dass das auch prägt. Und meine Erfahrung ist auch, dass es was ist, was sehr diverse Jurastudierende so abholt. Also so die Bürgerkinder, die man im Studium sowieso hier im Jurastudium überrepräsentiert findet, die brauchen das vielleicht nicht so, weil ihre Lebensrealität nicht so stark abweicht von dem, was unterrichtet wird in den Hörsälen. Aber wer Rassismuserfahrung hat, wer immer wieder seine Familie zur Ausländerbehörde begleitet oder wer vielleicht überhaupt keinen akademischen Hintergrund hat, für den ist sozusagen diese Erfahrung, was du jetzt in Selbstwirksamkeit genannt hast, oder auch dieses Reinholen der eigenen Lebensrealität und auch der Ungerechtigkeiten, die man so erlebt, in die Wirklichkeit des Studiums. Irgendwie auch sozusagen, da wird so eine gläserne Wand weggezogen zwischen dem, was meine Realität ist und dem, was das Jurastudium als Realität voraussetzt. Und ich glaube, das kann auch helfen, Leute zu halten in dem Studium, dass sie sagen, ich will nicht, dass das weggeht oder ich will das später
Total, ja.
machen können und ihnen vielleicht Mut gibt, da weiterzumachen.
Braucht man da Rückendeckung an so einer Uni vom Dekan oder so? Oder
Nee,
eigentlich nicht?
das ist auch eine schöne Erfahrung, dass man echt super viel einfach machen kann, wie man will. Und dass es auch, glaube ich, eigentlich gut ist, dass Studierende sehr unterschiedliches Lehrpersonal haben, also die so einen ganz unterschiedlichen Stil haben, dass nicht alle gleich da stehen. Und mein erster Aha-Effekt war, als ich in Hamburg angefangen habe als Juniorprofessorin und dann hatte ich irgendwie die letzte Vorlesung am, weiß ich nicht, am 19. Dezember oder sowas und dann war eh so akademische Ferien. Nämlich zurück nach Berlin gefahren, meinte mein Papa, ja, wann musst du denn wieder nach Hamburg? Sage ich, ja, eigentlich erst so wieder am 6. Januar oder so, bis dahin habe ich da keine Termine und so. Und dann meinte er, ist denen das denn recht, wenn du jetzt die ganze Zeit nicht da bist? Und dann habe ich gesagt, Papa, ich bin jetzt meine eigene Chefin, ich kann das selber entscheiden. Und dann dachte ich so, wow, das ist wirklich toll, wie viel Freiheit man hat. Das ist sehr schön, von wo aus man arbeitet, wie man sich's einteilt, was man inhaltlich macht, mit welchem Stil man unterrichtet. Das ist sehr schön, kann ich sehr empfehlen im Beruf.
Und diese Freiheit hast du genutzt, um ein Buch zu schreiben mit Ronen Steinke. Das heißt Jura not alone. Warum hast du dieses Buch geschrieben? Warum habt ihr dieses Buch geschrieben? Und vielleicht kannst du noch mal sagen, wer ist Ronen Steinke?
Ja, Ronen ist Redakteur bei der Süddeutschen Zeitung und hat verschiedene Bücher schon geschrieben, die sich auch so an ein großes Publikum wenden. Er ist auch Jurist, er ist auch promovierter Jurist, hat zum Völkerstrafrecht seine Diss geschrieben. Und er hat dann die Biografie von Fritz Bauer geschrieben. Das ist der Ankläger in den Auschwitz-Prozessen gewesen, jüdischer Jurist. Und das ist auch jetzt auch verfilmt worden sogar, die Biografie. Er hat auch ein tolles Buch geschrieben, auch so ein historisches Buch. Das heißt Der Muslim und die Jüdin, über einen muslimischen Arzt, der eine Jüdin versteckt hat bei sich als in seiner Praxis, als Praxishilfe. Und er hat aber auch Sachbücher geschrieben über den Verfassungsschutz beispielsweise oder Terror gegen Juden. Hat er ein Buch geschrieben über Hassdelikte gegen Juden in der Vergangenheit der Bundesrepublik. Und ja, also er hat sehr viele Bücher geschrieben.
Nee, genau.
Was mir sehr viel Spaß gemacht hat am Schreiben mit ihm und worüber wir auch so ein bisschen zu diesem Projekt gekommen sind, ist die Verständigung so über das verständliche Schreiben. Also diese, was er ja als Journalist auch ganz viel machen muss, Kompliziertes einerseits klar und präzise zu erklären, aber andererseits so, dass es Leute verstehen, die den ganzen, die das Vorwissen eigentlich nicht haben. Und dass mir ist es eben auch wichtig, immer wieder so das, was wir in der Wissenschaft diskutieren, auch irgendwie zum Beispiel in Medien, Auseinandersetzungen oder sowas klar kommunizieren zu können und auch gut zu schreiben. Und ich habe immer wieder eine große Frustration mit Texten, die sich nicht um den Lehrer scheren. Es gibt ein sehr schönes Zitat von Harry Rowohlt, ich glaube über Arno Schmidt, wo er gesagt hat, wenn ein Autor von mir nicht verstanden werden will, muss ich das respektieren. Und ich finde aber immer sozusagen, Fachtexte sind eigentlich Gebrauchstexte und die sollen gelesen werden können. Und da sozusagen, da bin ich ja in einem Gespräch mit dem Leser oder mit der Leserin. Und wie macht man das gut? Wie erzählt man was verständlich ist und trotzdem richtig, also nicht sozusagen nicht unpräzise. Das ist für JuristInnen immer so ein Balanceakt. Und darüber sind wir so ein bisschen dazu gekommen, so eine Art Einführung in die kritische Rechtswissenschaft zu machen. Und dann haben wir von diesem etwas didaktischen Konzept umgestellt auf Geschichten über Menschen, die das Recht verändern und die dadurch auch Mut machen, selber sich zu trauen, was zu verändern und die Mittel des Rechts dazu zu benutzen. Und es ist einerseits eine Einladung an Menschen, denen die Welt so nicht recht ist, Jura zu studieren, aber eben auch an Leute, die sich für das Recht einfach interessieren, sich damit mehr auseinanderzusetzen und zu versuchen zu verstehen, wie das funktioniert, damit sie da nicht so ausgeschlossen sind, dieses Herrschaftswissen halt zu öffnen quasi. Und ja, generell hatten wir so ein bisschen den Eindruck, Politikverdrossenheit ist so ein Thema, und wir versuchen jetzt mal Geschichten zu erzählen, die Lust machen, mitzumachen.
Ihr erzählt Geschichten von Menschen eigentlich und stellt auch dar, was haben sie erreicht eigentlich dadurch, dass sie auch gegen bestimmte Dinge vor Gericht gezogen sind. Was ich spannend finde, ist es vor allem wirklich eine Ermutigung, finde ich. Also es heißt auch 12 Ermutigungen, die Welt mit den Mitteln des Rechts zu verändern, aber gleichzeitig auch... Also, auch eine Ermutigung, Fragen zu stellen und sich nicht mit bestehendem Recht abzufinden. Und ich finde am spannendsten am Anfang, Recht ist eigentlich nicht etwas Bestehendes, sondern es wird ausgehandelt. Was meinst du damit?
Also ich glaube, dass die Wahrnehmung des Rechts oder auch vielleicht so die Außendarstellung des Rechts quasi ist ja, das ist so. Das Recht ist immer total klar und das ist entweder ist was legal oder illegal und entweder ist es strafbar oder nicht strafbar und das Gericht sagt und es ist total klar. Man hat es nur nicht verstanden, wenn man nicht weiß, wie es ausgeht. Und die Wahrheit ist aber natürlich, dass erstens Recht natürlich schon ausgehandelt wird, wenn es darum geht, was wird überhaupt zu Recht gemacht? Also welche, wann, wo ändern wir die Gesetze, die wir haben? Wann machen wir neue Gesetze? Weiß nicht, wenn man sowas denkt wie, weiß ich nicht, Strafbarkeit der Vergewaltigung in der Ehe. Sollte man das unter Strafe stellen, also als Vergewaltigung unter Strafe stellen auch, hat sich ganz lange gegen gewehrt. Und dann gab es gesellschaftliche Auseinandersetzung darüber und am Ende ist eben diese Gesetzesformulierung geändert worden. im Strafgesetzbuch, die das bisher nicht erfasst hat. Und also das sind, sage ich mal, gesellschaftliche Aushandlungsprozesse schon. Und dann ist es aber natürlich mit der Gesetzgebung oder auch der Verfassungsgebung nicht zu Ende, sondern dann stehen da Sachen drin, die sind, Juristinnen würden sagen, abstrakt generell, also die sind nicht auf einen konkreten Sachverhalt bezogen, die sind für alle Personen erstmal anwendbar und die müssen eigentlich immer konkretisiert werden dann am konkreten Fall. Also wenn ich eine, wenn ich eine Gerichtsentscheidung treffen soll, zu einer neuen Norm, dann muss ich erstmal sagen, was heißt denn das eigentlich, wenn das Wort sowieso da drin steht? Dann gibt es so Auslegungsregeln, also wie man das macht, was so die Regeln der Kunst sind. Mit denen lässt sich aber viel Unterschiedliches begründen. Und das hängt auch sehr stark vom eigenen Vorverständnis ab, in welche Richtung man diese Instrumente benutzt. Und nicht umsonst heißt es zwei Juristen, drei Meinungen, weil man mit denselben Tools zu unterschiedlichen Ergebnissen kommen kann. Und insofern ist quasi zum Beispiel, ob wir bei der Auslegung der Verfassung einen liberalen oder einen autoritären Geist verfolgen, wird zu unterschiedlichen Ergebnissen führen, wie wir dann den Schutz der Grundrechte hinterher konkretisieren. Und das sind insofern auch Aushandlungsprozesse. Und es gibt einen schönen Text von einem Juraprof, der heißt Peter Häberle, der hat die Gesellschaft der Verfassungsinterpreten, oder die offene Gesellschaft der Verfassungsinterpreten heißt, glaube ich, der Text, geschrieben, wo er auch sagt, im Grunde ist ja auch das, was die Verfassung heißt, wird jetzt nicht nur durch den Gesetzgeber konkretisiert oder durch die Gerichte ausgelegt, sondern wir alle in unserer täglichen Praxis, indem wir den Grundrechten Bedeutung zumessen und über sie sprechen und sie aktivieren und sie benutzen, machen wir ja auch Verfassungsinterpretationen. Und handeln wir mit aus, was die Verfassung eigentlich heißt? Und sowas wie, dass das Bundesverfassungsgericht zum Beispiel immer wieder dann irgendwann so die kleinen Diskriminierungen im Lebenspartnerschaftsgesetz gegenüber der Ehe aufgehoben hat, bis zu dem Punkt, dass irgendwann dann im Bundestag die Ehe für alle eingeführt worden ist. Auch das ist, wenn man sich das Homosexuellenurteil des Bundesverfassungsgerichts von 1956 anguckt, ich glaube 56, dann ist es auch ein Ausdruck dieses gesellschaftlichen Wandels, der sich dann in dieser juristischen Rechtsprechung wiederfindet. Und da braucht es natürlich Leute, die vor die Gerichte ziehen und dafür streiten, dass die Verfassung anders zu interpretieren ist, die sagen, ich bin hier im Gesetzgebungsverfahren nicht gehört worden, das muss jetzt vor Gericht entschieden werden. Aber genauso braucht es auch Leute, die auf die Straße gehen und Gesetzesänderungen einfordern, die in die Parteien gehen und für Programme streiten und so weiter. Also deswegen würde ich sagen, dieses Offene des Rechts, das gibt es an allen Stellen, vorher und nachher.
Ihr sprecht auch über, in dem Kontext auch über den zivilen Ungehorsam. Und der wird ja auch oft sehr kritisch gesehen, beziehungsweise ist so ein bisschen verpönt. Leute, die nichts Besseres zu tun haben, die Langeweile haben vielleicht. Aber ihr seht ihn nicht ganz so kritisch. Warum nicht?
Also, ich habe ja vorhin bei dieser kurzen Antwort auf die Frage Rechtsbrüche sind, habe ich widersprüchlich geantwortet, auch so ein bisschen mit einem Auge auf diese Frage, weil ja quasi das, ich halte mich an etwas nicht, eine Rechtsverletzung ist, wo man sagen kann, das geht nicht. Wir haben hier einen demokratisch legitimierten Gesetzgeber, der hat Gesetze gemacht, daran müssen wir uns alle halten und wer sich nicht daran hält, muss eben dann auch mit Konsequenzen rechnen. Und zugleich ist es historisch als Protestform auch immer eine wichtige Möglichkeit gewesen oder eine wichtige, ein Instrument gewesen, Möglichkeitsräume aufzuzeigen und zu zeigen, man muss sich nicht an alles halten und was passiert eigentlich, wenn wir das anders machen? Und an ungerechtes Recht sich halten zu müssen und von allen zu erwarten, dass sie Prozesse also sozusagen demokratische Prozesse nutzen, wenn die vielleicht gar nicht demokratisch sind oder wenn man für bestimmte Positionen einfach keine Mehrheiten findet, dann heißt es natürlich auch, ja, wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht. Das ist natürlich bei so Themen wie dem Klimaschutz irgendwann keine wirklich befriedigende Antwort mehr. Und auch für Minderheiten ist es keine befriedigende Antwort. Und es gibt eben ganz unterschiedliche Arten des Protests und der zivile Ungehorsam ist eben eine Form davon, die auch so, sage ich mal, historisch unterschiedliche Rollen gespielt haben. Es gibt so gewaltlose Protestformen, die einfach sagen, weiß ich nicht, bei segregierten Restaurants setze ich mich trotzdem an den Tresen oder ich gehe an das Waschbecken, das nur für Weiße da ist oder sowas und halte mich einfach an diese Regeln nicht, weil ich sie für verfassungswidrig halte, weil ich sie für unmenschlich halte, weil ich will, dass sie sich ändert. Und ich zwinge dann die anderen, so gewalttätig zu werden, wie die Regel eigentlich ist, an die ich mich halten soll. Und lege dadurch offen, was hier eigentlich passiert und mit welcher Konsequenz Leute bereit sind, diese Trennung durchzuhalten. Das ist eine Möglichkeit, wie man das machen kann und das eben ganz gewaltlos quasi sich einfach nur wegtragen, sogar zusammenschlagen lassen. Das sind sehr bewundernswerte und auch sehr ja, krasse Formen des Protests. Gab es natürlich auch sehr andere Formen des Protests aus guten Gründen, die gesagt haben, es kann doch nicht sein, dass wir, um für unsere Rechte einzustehen, hier jetzt noch zusätzlich zu der Gewalt noch weitere Gewalt hinnehmen müssen, bis endlich mal jemand sagt, das kann doch nicht sein, wir müssen jetzt mal was machen. Also die Schwarzen Panther beispielsweise sind ja dann auch offen bewaffnet rumgelaufen und haben ein sehr militantes, anderes Protestbild geprägt. Aber der zivile Ungehorsam, über den wir jetzt hier so reden, sind ja so vor allem das Thema Klimakleber oder Störaktionen, Sachen besetzen, so performative Zerstörungsaktionen wie Suppe auf Gemälde gießen oder Weihnachtsbäume beschneiden oder sowas, die eben sagen, wie kann das sein, dass wir hier so eine Normalität haben, wenn uns die Bude abfackelt? Und es gibt, finde ich, auch natürlich berechtigte Kritik daran, die sagt, also mit diesem Furor da rumzulaufen und zu sagen, das, was sozusagen der Grund für meinen Aktivismus, der ist immer wichtiger als alles andere. Und deswegen habe ich quasi einen Anspruch darauf, jetzt hier auch alles zu machen. Und das entschuldigt eigentlich auch alles oder rechtfertigt alles, was ich jetzt mache. Das ist natürlich problematisch. Und das Recht hat darauf auch jetzt keine, sage ich mal, verständnisvolle Antwort. Und zugleich ist es sicherlich was, was man, wo man auch noch mal unterscheiden muss, ob jemand das Recht bricht aus eigenen Interessen, also zum Beispiel Steuern hinterzieht, weil er keine Lust hat, die Steuern zu zahlen, oder ob jemand sagt, ich setze mich hier mit meinem eigenen Körper, mit meinem verwundbaren Körper quasi im öffentlichen Raum Sanktionen aus, um auf etwas aufmerksam zu machen, was weit über meine eigenen Interessen hinausgeht und was sozusagen ein Gemeinwohlthema betrifft. Und das ist, glaube ich, die zentrale Unterscheidung bei der Frage, wann wir von zivilem Ungehorsam sprechen und nicht einfach von illegalem Verhalten und Rechtsbruch. Und wo wir eben darüber als eine illegale, aber vielleicht trotzdem legitime Protestform sprechen.
Wie beurteilst du Rechtsprechung in diesem Bereich momentan? Also ich glaube jetzt vor kurzem, diese Woche, ist hier jemand eine Haftstrafe, glaube ich, bekommen. Besetzung eines Flughafens in Deutschland bei solchen Fällen. Es gibt ja unterschiedlichste Urteile dazu. Gibt es da was, was du dir auch wünschen würdest, was anders wäre?
Also ich glaube ehrlich gesagt, ich weiß nicht, damit mache ich mich möglicherweise unbeliebt, aber ich finde es schon richtig, den Strafanspruch da nicht einfach aufzugeben und zu sagen, wenn es für die gute Sache ist, dann ist es schon okay. Weil natürlich, wer entscheidet, was für die gute Sache ist, das kann man ja sehr unterschiedlich sehen. Und wann fangen wir an, plötzlich wegzuschauen und bei wem fangen wir an, wegzuschauen, bei wem aber nicht. Das ist natürlich mit dem Anspruch, dass das Recht für alle gleich gilt, nicht leicht vereinbar. Oder da müsste man sich sehr genau überlegen, was dann eigentlich die materiellen Kriterien sind. Und insofern finde ich, so, es gibt einzelne Urteile, die irgendwie sagen, ja, aber das ist jetzt irgendwie sowas wie rechtfertigender Notstand und dann darf man auch alles Mögliche. Das ist schon, finde ich, auch gefährlich in einem Rechtsstaat, wenn Gerichte so freihändig operieren. Man kann aber natürlich sehr viel über die Strafhöhe beispielsweise regeln. Also selbst wenn man sagt, das Verhalten war strafbar, erstens kann man überlegen, gibt es jetzt hier ein öffentliches Interesse an der Durchsetzung des Strafanspruchs? Wir stellen ja immer wieder in allen möglichen Kontexten Strafverfahren ein, zum Beispiel gegen Geld, also gegen Auflagen, oder. Und es gibt immer ein Spektrum, in dem man die Strafhöhe bestimmen kann nach der Schuld. Und da ist natürlich schon auch in einem Rechtsstaat Raum für die Berücksichtigung solcher Gründe.
Diese Klimaklagen sind ja auch in letzter Zeit viel oder in aller Munde. Es gibt sehr viele Leute, junge, ältere, die klagen, weil sie ihre Lebensgrundlage in der Zukunft verletzt sehen. Was hat sich denn verändert in der Sicht von Gerichten auch auf diese Themen gerade? Weil ich nehme an, vor 50 Jahren ist einfach weniger wegen sowas geklagt worden. Was hat sich da in letzter Zeit bei Klimaklagen von Personen oder Personengruppen sind es ja auch öfter, die klagen?
Also ich glaube, es haben sich verschiedene Sachen getan. Also wir haben ja jetzt ein paar große Urteile bekommen in dem Bereich. Also vom Bundesverfassungsgericht zum Klimaschutzgesetz, jetzt vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte zu den Klimaseniorinnen.
Genau, ja.
Und es gibt aber auch jetzt schon einzelne Urteile von Gerichten zu, gerade in den Niederlanden, zu den Pflichten von privaten Unternehmen. Also hier Shell beispielsweise,
Shell gewonnen,
ihre
ne?
Emissionen zu. Genau, ja, jetzt in der nächsten Instanz, aber ist noch nicht ganz zu Ende. Also so, es gibt an allen Ecken und Enden wird geklagt und wird entschieden und werden wirklich neue Rechtsprinzipien auch entwickelt. Und es ist wahnsinnig spannend als Rechtsgebiet, weil es ganz selten ist, dass so viel offen ist. Und dass aber so viel offen ist, ist einerseits, hat, glaube ich, viel damit zu tun, dass klar ist, uns rennt die Zeit davon und die Politik macht es einfach nicht. Das heißt, wir müssen jetzt auch gucken, können wir die Politik irgendwie zwingen, was zu machen? Und da sind Gerichte natürlich in einem Rechtsstaat eine Möglichkeit. Oder ein wichtiger Akteur, der auch nach einem anderen Prinzip operiert als die Politik, weil Gerichte werden nicht wiedergewählt, jedenfalls idealerweise. Und die brauchen, also die sozusagen, die sind nicht gerade im Wahlkampf und können jetzt gerade keine scharfen Maßnahmen anordnen. Die haben längere Zeiträume im Blick. Und die haben eben auch, so, sie richten sich eben nach der Verfassung und sie sind auch als Korrektiv von Politik gedacht, um eben Rechte abzusichern und Räume offen zu halten und so weiter. Und haben eben diese Rolle als Veto-Player. Und wenn sie die nicht wahrnehmen, dann fehlt das eben auch im System. Und ich habe den Eindruck, das haben die gerade die Höchstgerichte jetzt in letzter Zeit doch sehr ernst genommen und versucht, da wirklich einen Zugang zu finden, der auch hält. Und dass sie das getan haben, hat, glaube ich, den Grund, dass die Wahrnehmung, uns läuft die Zeit weg, eine generelle Wahrnehmung ist. Also das sind jetzt nicht nur so ein paar Aktivistis, die das finden, sondern das sehen natürlich alle eigentlich, die jetzt nicht völlig vernagelt sind. Es ist auch die Unmittelbarkeit der Erfahrungen der Folgen des Klimawandels, die jetzt doch sehr viel schneller wirklich spürbar und deutlicher spürbar wird, als ich vielleicht auch vor 15 Jahren selber noch gedacht hätte. Dass wir jetzt in einem Jahr sind, wo wir schon 1,5 Grad Klimaerwärmung haben. Jetzt schon. Geht alles viel schneller, als alle dachten. Und dass das nicht irgendwie sein kann, dass zu diesem planetaren Problem die höchsten Gerichte zu den höchsten ranghöchsten Gesetzen der Welt, dass die dazu nichts zu sagen haben, das wäre auch fatal auf eine gewisse Weise. Und es ist für sie aber gleichzeitig auch schwierig, diese Rolle auszufüllen. Das Bundesverfassungsgericht hat es ja in der Klimaschutzentscheidung so gemacht, dass sie gesagt haben, das Klimaschutzgesetz hat bestimmte Aufgaben umzusetzen. Wir haben uns da verpflichtet, diese und jene Ziele zu erreichen. Und das Klimaschutzgesetz macht jetzt aber einen Plan nur für diese Zeit. Und für den Rest der Zeit hat es gar keinen Plan. Das führt dazu, dass wir dann im Grunde keine grundrechtlichen Freiheiten mehr übrig haben, weil wir dann schon allen CO2 verballert haben, den wir insgesamt quasi emittieren können, wenn wir uns unsere Ziele einhalten wollen. Und das ist eine Möglichkeit, ein Gesetz aufzuheben, weil Gerichte sind Vetospieler, die können quasi sagen, so nicht. Aber was sie nicht machen können, ist gestalten. Also sie können kein neues Klimaschutzgesetz schreiben, das sollen sie auch nicht. Und das heißt, diese antreibende Wirkung, das ist schwierig für Gerichte. Und deswegen, glaube ich, gibt es auch immer wieder jetzt neuere Fälle, die halt scheitern oder die sich dann versuchen müssen, auf andere Strategien umzustellen, vielleicht auch gegen Unternehmen zu klagen oder und das zu versuchen. Aber überall ist es halt wirklich so Cutting-Edge-Rechtswissenschaft und Rechtspraxis, wo man auch viele Sachen ausprobieren muss und so, aber es ist eben, glaube ich, dieser Faktor, dass unheimlich viel Druck aus der Gesellschaft kommt, dass es eine Einsicht gibt der Notwendigkeit Und dass es jetzt an vielen Orten gleichzeitig passiert und die Gerichte auch das Gefühl haben, wir sind jetzt nicht die Einzigen, die uns aus der Deckung wagen, sondern die anderen machen das schon auch. Das, glaube ich, sind alles so Faktoren, die dazu führen, dass gerade unheimlich viel passiert. Aber es wird auch nicht alles lösen können. Das muss man, glaube ich, klar sehen. Also Gerichte können bestimmte Sachen, aber sie können nicht alles.
Ich empfehle unbedingt, in dieses Kapitel reinzulesen. Da werden sehr schöne Beispiele und auch was damit mit diesem Protest oder mit diesen Klagen erreicht wurde, präsentiert. Wir haben eigentlich noch ziemlich viele Themen, über die wir sprechen könnten. Anhand der Zeit schaffen wir jetzt nicht mehr alle. Gab es Urteile, die dich überrascht haben in letzter Zeit, das Klima betreffend?
Ich meine, ehrlich gesagt, dieses niederländische Urteil, das in der ersten Instanz Shell verurteilt hat, 45% ihre Emissionen zu reduzieren, das ist schon ein ganz schöner Klopper. Also, dass sowas kommt, fand ich überraschend und fand ich auch, ja, also total spannend, dass die das relativ früh auch schon gemacht haben. Das ist ja schon ein bisschen älter, das Urteil. Also, dass Gerichte angefangen haben, nicht zu sagen, na, es gibt ja so viele Emittenten, man weiß ja gar nicht, wem welche Folgen eigentlich zurechenbar sind, sondern zu sagen, so, ne, das kann es irgendwie nicht sein, dass die alle aufeinander zeigen und dadurch hinterher niemand schuld ist. Das machen wir nicht mit. Das ist eine, finde ich, echt spannende Entwicklung.
Wir kommen auch zum Thema Asylrecht. Es gibt den Satz, Recht ist für alle da, aber nicht alle kennen auch ihre Rechte. Das ist, glaube ich, auch ein wichtiger Satz. Was ist denn das Problem beim Asylrecht, beziehungsweise wozu wollt ihr Menschen ermutigen, die sich mit Asylrecht beschäftigen, beziehungsweise es geht ja vor allem auch um Betroffene, weil was hilft mir das Recht, wenn ich es nicht kenne und welche Initiativen gibt es da eigentlich auch, um diese Leute zu unterstützen in ihrem Kampf um ihre Rechte, die sie haben, aber vielleicht einfach nicht kennen.
Also es gibt total detaillierte Regelungen zum Asylrecht, gerade in Europa. Da gibt es jetzt nicht nur so internationale Genfer Flüchtlingsrechtskonventionen, sondern es gibt bestimmt inzwischen, naja, vielleicht ein Dutzend, vielleicht ein bisschen weniger Richtlinien und Verordnungen im europäischen Recht zum Asylrecht. Die werden immer länger, mit jeder neuen Fassung werden die länger und detaillierter. Und geben den Leuten alle möglichen Rechte im Verfahren, Verfahrensbeistände, Mindeststandards, Screenings, ob jemand besonderen Schutzbedarf hat, zum Beispiel, weil eine Person traumatisiert ist oder gesundheitliche Probleme hat, Rechte, die Familie nachzuholen und so weiter. Aber ganz viele dieser Rechte, wenn man da an der Grenze aufschlägt, werden einem einfach nicht gegeben, obwohl der Staat vielleicht dazu verpflichtet wäre, mich zu informieren, mich aufzunehmen, dies, das. Und wenn niemand mich unterstützt, wie soll ich Rechte, von denen ich nicht weiß, dass ich sie habe oder wie ich sie mobilisiere, eigentlich nutzen? Und dann stehen die auf dem Papier und sind in der Praxis nicht verfügbar. Und wir haben unheimlich viele rechtswidrige, illegale Praxen von Staaten, gerade an den europäischen Außengrenzen. Im Februar 2025 verhandelt die Große Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte über massive Pushbacks von Polen und Litauen nach Belarus, wegen einer angeblichen Instrumentalisierung von MigrantInnen für hybride Angriffe, wie es da heißt. Griechenland macht es auch relativ offen. Die Leute leben da in wirklich erbärmlichen Lagern, in erbärmlichen Bedingungen, in so Flüchtlingslagern. Das ist auch gewollt. Das könnte man natürlich ändern. Man könnte die Leute auch von den Inseln runterholen. Macht man halt nicht, weil man diese Medienwirksamkeit möchte. Das ist wahnsinnig schwer, Leuten, die da an der Grenze sind, die überhaupt zu erreichen, und denen es zu ermöglichen, ihre Rechte in diesen Aktionen zu verwirklichen oder das auch zu dokumentieren überhaupt, weil sie zum Beispiel ihre Handys abgenommen kriegen. Das heißt, sie können hinterher nicht beweisen, was sie gesagt haben, mit wem sie gesprochen haben, wann sie wo waren. Das spielt natürlich auch den Staaten in die Hände. Und deswegen ist eine Aktionsform, ist, dass die Leute wirklich rausgehen und an der Grenze versuchen, präsent zu sein. Also es gibt zivilgesellschaftliche Gruppen, die beispielsweise an der italienisch-französischen Grenze so quasi Wanderungen gemacht haben und geguckt haben, wen sie da antreffen und wer da Unterstützung braucht oder eine Unterkunft braucht von Leuten, die irregulär von Italien nach Frankreich zum Beispiel rübergegangen sind, weil die Bedingungen in Italien so schlecht sind. Es gibt Leute, die mit Schiffen auf See fahren und Seenotrettung organisiert haben, privat auf Spendenbasis, und das inzwischen zu ihrem Beruf gemacht haben und da massive Kriminalisierung riskieren. Und es gibt auch Projekte, das ist übrigens auch zum Teil aus diesen Refugee Law Clinics entstanden. Das ist jetzt inzwischen zum Beispiel eine NGO heißt Equal Rights Beyond Borders. Das war mal Refugee Law Clinics Abroad. Die sind auf den griechischen Inseln und in Athen und beraten da Leute und gehen halt hin und sehen zu, dass sie Sachen dokumentieren, dass sie Klage erheben mit den Leuten, dass sie denen sagen, das geht, willst du, dass wir das machen für dich und so weiter. Also das ist aber ein wahnsinniger Einsatz und die Pläne, die jetzt im Moment auf EU-Ebene schon wieder verhandelt werden oder gerade erst verabschiedet worden sind, die sehen eigentlich vor, dass noch mehr Menschen an den Grenzen, an den Außengrenzen auch festgehalten werden sollen in Grenzverfahren und damit möglichst schlecht quasi ja im Grunde auch erreichbar sind für genau solche zivilgesellschaftliche Unterstützung, wie man sie in Großstädten ganz anders organisieren kann. Und auch das dürfte gewollt sein, also dass die Leute weit weg sind, dass man auch weiß, das wird dann überfüllt sein, das wird dann alles super problematisch sein. Dann kann man zeigen, wie viele Leute das sind, dass wir überfordert sind, dass man bloß gar nicht kommen soll, wenn man so nicht leben will und, und. Und die Leute, die das skandalisieren oder das ändern, die müssen dann wieder unter erheblichem persönlichen Einsatz kommen und das wird dann immer nicht ausreichen. Und das ist eine Verelendungspolitik, die es auch zu skandalisieren gilt.
Ihr schreibt in diesem Buch noch über ganz viele andere Themen, über Polizeirecht, Datenüberwachung, Befugnisse des BND, Arbeitsrecht. Also wer sich interessiert für Fragen, finde ich, das Recht betreffend und auch interessiert es an Ermutigung, vielleicht auch vielleicht selber mal zu klagen oder sich vor Ort zu, vor allem zu auch solidarisieren mit anderen Menschen und zusammenzutun oder sich zu informieren oder einfach auch zu Treffen zu gehen, die zu bestimmten Thematiken das Recht betreffen, hinzugehen, der sollte unbedingt mal in dieses Buch lesen. Jura Not Alone von Nora Markert und Rohan Steinke. Einige Themen haben wir jetzt nicht mehr besprochen, aber vielleicht kann man da auch reinlesen und du kannst am Ende aber vielleicht mal ein Kapitel vielleicht noch besonders empfehlen. Was du, habt ihr euch da eigentlich so hat jeder gesagt, so ein bisschen, was er da reinhaben möchte und dann habt ihr,
Ja, nee, wir haben schon eigentlich echt alles zusammen gemacht. Das hat auch total Spaß gemacht. Wir haben zusammen eine Liste von Kapiteln gemacht und wir haben dann, also jeder hat immer so einen Aufschlag gemacht, aber manchmal auch für einen Teil eines Kapitels und dann jemand anders und dann haben wir es immer gegenseitig überarbeitet. Aber vielleicht ein Kapitel, was ich total schön finde, ist das Kapitel Eigentum. Was steht wem zu? Weil das ist auch so ein ganz trockener, langweiliger Bereich, aber da gibt es so irre Geschichten über gestohlenes Beutekunst, über Kolonialraubgüter, über Mietwohnungen und die Mietpreisbremse und alles Mögliche, dass man da, glaube ich, viel lernen kann darüber, wie spannend und politisch auch sowas Langweiliges wie Zivilrecht sein kann.
Und vor allem, weil es auch viele Menschen einfach betrifft, ne? Und das wird in diesem Buch, finde ich, ziemlich doll deutlich. Also, wer sich ermutigen lässt, möchte, Recht besteht nicht, Recht wird ausgehandelt und ist dazu da, befragt zu werden und verändert zu werden. Und das macht zum Beispiel Nora Markert in ihrer Arbeit als Professorin an der Uni Münster. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit. Am Ende darfst du, wenn du möchtest, dem Milch- und Kulturpublikum einen Buchwunsch, einen Buchtipp und einen Musiktipp geben. Gibt es da was, was du empfehlen möchtest? Jetzt kannst du auch zwei oder drei, wenn du möchtest.
Das macht es nicht unbedingt einfacher. Aber ich habe mir überlegt, gerade ich nehme vielleicht was, was ich gerade erst gelesen habe und etwas, was meine erste Single war, die ich mir gekauft habe, weil ich bin ja so alt, dass ich mir noch so richtige Singles gekauft habe. Da gab es noch keine CDs und schon gar kein iTunes oder so. Meine allererste Single war Tom Schilling, völlig losgelöst. Major Tom. Und die habe ich hoch und runter gehört, es war total toll. Meine erste LP war Appetite for Destruction von Guns N' Roses, die politisch so krass unkorrekt sind, dass ich das jetzt nicht so ernsthaft empfehlen kann, aber die Musik ist toll. Und das Buch, was ich ganz zuletzt gelesen habe, ist von Milo Rau, Die Rückeroberung der Zukunft heißt es, glaube ich, es liegt da drüben, ich kann es jetzt gerade den Titel nicht sehen. Und der Milo Rau ist ein toller Theatermacher, der ganz viel so Performance, Theater inklusiv macht, sehr, sehr politisch zu unterschiedlichen Themen, auch immer dann wieder vor Ort an allen möglichen Orten der Welt. Man hat auch mal ein Tribunal gemacht, das Kongo-Tribunal, was sich mit Kolonialvergangenheit befasst und so. Und er schreibt, wir sind quasi in der Gegenwart so gefangen, in der totalen Gegenwart und sind so handlungsunfähig. Und er beschreibt die fünf Reiter der Post-Histoire, die uns da so lähmen. Es ist so, manchmal ist es so ein bisschen in der Gefahr, in so die Anti-Wokeness-Kritik abzudriften, aber das macht er nie eigentlich, weil er so intensiv, so konkrete politische Arbeit und gelebte Solidarität macht in seiner Arbeit, dass das, glaube ich, ihm eigentlich fremd ist, so eine unsolidarische Kritik. Und er versucht so ein bisschen zu zeigen, wie man da rauskommt und wie man wieder ins Handeln kommen kann. Und das macht er ganz konkret für die Kunst. Aber ich konnte da ganz viel von mitnehmen. Und es ist ein Essay, man liest den total schnell, es ist eine Züricher Poetikvorlesung und ich kann es total empfehlen.
Ganz herzlichen Dank, dass du heute da warst. Danke für deine Zeit. Nora Markert heute bei München Kultur. Danke.
Vielen Dank, Christoph.